Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg ist kein Glück. Und aus ganz aktuellem Anlass habe ich das Thema der heutigen Folge geändert in die Kunst der positiven Perspektive. Was ist passiert? Freitagnachmittag saß ich in einem Flugzeug von Palma nach Dortmund. Das Wetter in Deutschland war schlecht. Wir sind bei strahlendem Sonnenschein losgeflogen. Und es war dichter Nebel über Dortmund. Und 20 Minuten vor der Landung kam eine Durchsage, meine lieben Passagiere vom Captain, bitte stoßen Sie mal Ihren Nachbarn an, falls er Ohrhörer drin hat. Diese Nachricht dürfte für alle interessant sein. Aufgrund des Nebels in Dortmund ist es uns nicht erlaubt, dort zu landen. Aus rechtlichen Gründen, wir würden gerne und der Flughafen würde uns auch theoretisch gern lassen. Wir dürfen aber nicht, weil wir nur so und so viel Meter Sichtweite haben. Also sie durften nicht landen. Stattdessen gab es eine Landung in Düsseldorf. So, die Reaktionen der Passagiere, ihr könnt es euch vorstellen, da war nicht nur ein Raunen im Flugzeug, sondern da war ein Aufschrei, ein Nein, das kann doch nicht sein, nein. Ja, über ein Oh nö, bis hin zu Ich verklag die Fluggesellschaft. Das war wirklich abenteuerlich. Also genervt, gestresst, verärgert. Letztendlich natürlich verständlich, denn niemand plant gerne um. Und dazu muss ich noch sagen, dass eine sehr, sehr große Gruppe an Menschen als assisted, also begleitet eingestiegen sind in den Flieger. Das waren so rund 30 Personen zwischen 60 und 75, jetzt nicht im Rollstuhl und Rollator, gar nicht, habe ich auch noch nie gesehen, so vorher, aber die wurden vor allen anderen von den lieben Menschen in den gelben Jäckchen in den Flieger gebracht. Was eine Sache zur Folge hatte, das habe ich dann sofort gemerkt. Ich sitze ja immer liebend gerne in meiner Reihe 1 auf meinem Sitzplatz 1C. Und der hat diese Bewandtnis, da ist kaum Kofferablage drüber, weil die meistens erst in Reihe 2 beginnt. Also versuche ich immer sehr früh einzusteigen und ich bin quasi als erster hinter den Assisted-Leuten in den Flieger, um dann festzustellen, die ersten 10 Reihen, beide Seiten, Koffer, alle voll. Weil diese lieben Menschen, die wahrscheinlich auch nicht so häufig fliegen, sich gedacht haben, jo, den Koffer, den tue ich mal sofort hier vorne rein, dann brauche ich den schon mal nicht bis hinten durchzutragen und saßen irgendwo ab Reihe 10, die Leute. Also die ersten 10 Reihen frei, nur die Kofferablagen nicht. Egal, habe ich alles hinbekommen. Ja, und dass diese Menschen jetzt eine besondere Herausforderung haben mit so einer Umplanung, ist ja klar. So, was hat die Fluggesellschaft jetzt gemacht? Nach der Landung, der sicheren Landung in Düsseldorf, hat der Captain eine Ansage gemacht, hat gesagt, so, ich habe das alles geklärt für Sie, ich habe telefoniert. Sie gehen jetzt rein in die Gepäckhalle, Ihre Koffer gibt es am Kofferband 4 und dann gehen Sie in den Abflugbereich. Dort erwartet Sie am Eurowings-Schalter jemand, der händigt Ihnen einen Gutschein für ein Bahnticket aus und damit können Sie dann online ein Bahnticket nach Dortmund zum Flughafen buchen. Das war soweit seine Ansage. Und diejenigen von euch, die die Region kennen, die auch mal fliegen, die Dortmund vielleicht kennen, haben jetzt schon verschiedene Dinge in der Geschichte gespürt, spätestens bei Online-Buchen und den Assisted-Leuten, da war wahrscheinlich der erste große Haken. Es gibt aber noch einen, denn Dortmund Flughafen hat keinen Bahnhof. Man muss also nach Dortmund Hauptbahnhof fahren und dann nach Holzwickede. Und dort gibt es dann eine Busverbindung, einen Shuttle quasi vom Flughafen, der einen rüberfährt. Ob dieser Shuttle aber dann wäre es ja schon abends, bis man da wäre, ja, noch fährt, wenn der Flughafen ja parallel außer Betrieb ist, wegen Nebel, wage ich mal zu bezweifeln. Und das soll jetzt überhaupt nichts gegen Eurowings sein, die haben sicherlich ihr Bestes getan, vielleicht haben sie auch noch andere Lösungen gefunden und ich finde generell, die fliegen ganz wunderbar und sehr zuverlässig, also nicht falsch verstehen. Aber das war natürlich eine Situation, wie man sie sich nicht wünscht. Im Bus zur Gepäckaufnahme sprach mich dann eine Gruppe von 5 älteren Menschen, also irgendwo, ich will ihnen nicht Unrecht tun, ja, Mitte 60 bis 70 an und sagte, Mensch, Sie sehen aus, als würden Sie öfter reisen. Was würden Sie denn jetzt machen? Ich sage, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich würde jetzt an Ihrer Stelle, wenn Sie hier zu 5 sind, würde ich nicht zum Eurowings-Schalter gehen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, ein Bahnticket zu buchen und dass die Bahn dann auch noch fährt, sicherlich nicht ganz so zuverlässig wie Eurowings, und dann irgendwie irgendwann am Flughafen anzukommen. Ich würde rausgehen, ich würde mir an ihrer Stelle so ein Großraumtaxi nehmen, vielleicht finden sie noch zwei Leute, da passen ja glaube ich 7 rein. Das wird bestimmt von Düsseldorf nach Dortmund, ihr könnt mich gern korrigieren in den Kommentaren, aber ich schätze jetzt mal 250 € plus minus Kosten. Ja, ist viel Geld, aber für 5 Leute 50 € pro Person. Und ich bin ja ein Fan davon, an Emotionen ein Preisschild zu hängen. Und jetzt kann ich miteinander vergleichen. Ne? Will ich irgendwie zum Eurowings-Schalter und diesen ganzen Weg gehen oder will ich 50 € bezahlen? Meine Entscheidung, da hätte natürlich in dem Moment absolut festgestanden. Deren nicht, die haben mich nicht nur erbost angeguckt, sondern wirklich völlig ungläubig, wie ich auf die bekloppte Idee kommen könnte, 50 € pro Person auszugeben. Und dann war mehr so ein Gemurmel, nee, wir gehen da jetzt erstmal zum Schalter und beschweren uns richtig. Und ihr kennt diese Personen, eine aus der Gruppe war dann dabei, die dann gleich sagte so, nein, also ich weiß ganz genau, die müssen dafür sorgen, dass wir am Ziel ankommen. Das heißt, die müssen uns persönlich mit einem Shuttle da irgendwie hinfahren und das werden wir gleich verlangen und das werden wir auch bekommen. Ich würde euch sehr gerne diese Pointe der Geschichte, also die Auflösung quasi berichten, kann ich aber nicht, weil ich nicht weiß, was daraus geworden ist. Falls irgendjemand der Hörer in dieser Maschine auch saß, sagt's mir bitte, wenn ihr es mitbekommen habt. Es interessiert mich sehr, ob sie dann doch noch ins Taxi gestiegen sind und vielleicht doch an mich gedacht haben und gedacht haben, Mensch, der junge Mann aus ihrer Sicht hat vielleicht doch einen guten Tipp gegeben. Naja, aber für mich war das der Anlass, mal wieder eine sehr interessante Übung zu machen, die ich unterbewusst sofort mache, aber die ich mir dann wieder sehr bewusst ins Gedächtnis gerufen habe. Ich fragte mich nämlich, was eigentlich alles nicht passiert ist. Wir sind nicht durch dichten Nebel in Dortmund geflogen und wir haben keinen möglicherweise sehr riskanten Landeversuch unternommen. Wir sind auch nicht zurück nach Mallorca geflogen. Gut, das wäre jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, voraussichtlich, aber das hätte ja auch passieren können. Wir sind auch nicht an einem weit entfernteren Flughafen gelandet, der hätte ja auch in Frankfurt oder München oder in Paris landen können. Wir sind überhaupt sicher gelandet. Wir sind in Deutschland und letztendlich Düsseldorf ist eine Stunde von Dortmund entfernt. Und so eine Perspektive, die ändert einfach alles. Denn aus einer schlechten Nachricht wird plötzlich eine Kette kluger Entscheidungen und letztendlich positiver Ereignisse. Und genau in dieser Folge sprechen wir darüber, warum unser Gehirn eigentlich automatisch das Negative sieht, wie wir lernen können, die andere Seite zu sehen, welche Chancen dann auch in vermeintlichen Problemen stecken und wie diese Perspektive dein Leben verändern kann. Lass uns doch mal weitere Situationen anschauen, die auf den ersten Blick negativ erscheinen, aber eine enorme positive Seite haben. Ein Beispiel aus meinem Businessleben. Vor vielen Jahren hatte ich eine Steuerprüfung und musste letztendlich eine hohe 6-stellige Nachzahlung leisten. Und damit hatte ich in keinster Weise gerechnet, mein Steuerberater auch nicht. Die erste Reaktion: Panik, denn ihr wisst, Immobilieninvestoren immer reich an Steinen, arm an Liquidität, also wirklich eine Herausforderung. Aber was war jetzt wirklich passiert? Ich habe mich darauf verlassen, dass das alles so ist. Ich hatte auch nicht diese Erfahrung, dass man in einer Steuerprüfung meistens irgendetwas nachzahlen muss. Und letztendlich war ich auch nicht steueroptimal aufgestellt. Ich war also gezwungen, mein Verständnis für Steuern zu überdenken. Ich musste anfangen, selber meine Steuern zu planen und vor allem auch eine Steuerstrategie zu entwickeln, denn das macht der klassische Steuerberater gar nicht für mich. Eigentlich, und das meine ich hier sehr liebevoll für alle Steuerberater, die zuhören, ist Steuerberater auch oft nicht der richtige Begriff. Meistens ist es eher ein Steuerzusammenschreiber, der im günstigsten Fall die Steuern pünktlich, vollständig und im Sinne des Finanzamts abgibt. Und damit ist sein Job top erfüllt. Das soll hier kein Bashing sein, sondern einfach ein kleiner Nebeneffekt nochmal. Erwartet nicht mehr von einem Steuerberater. Wenn er mehr liefert, habt ihr einen super top Steuerberater. Heute bin ich auf jeden Fall krisensicherer als je zuvor und dadurch, dass ich meine Steuern komplett in der Hand habe, mich mit allem beschäftigt habe, was mit Steuern zu tun hat und im Immobilienbereich wahrscheinlich genauso viel weiß wie die besten Steuerberater in diesem Bereich, zahle ich weniger Steuern denn je. Oder nehmen wir eine Geschichte aus dem Silicon Valley. Die Firma Slack, die bestimmt viele von euch kennen, mit der bestimmt viele, mit dessen Tool bestimmt viele kommunizieren. Heute ein Milliarden-Dollar-Konzern, entstand aus einem gescheiterten Spieleprojekt. Aber was zunächst wie ein komplettes Scheitern aussah, führte zur Entwicklung eines der erfolgreichsten Business-Tools überhaupt. Oder auch ein ganz aktuelles Beispiel von vor wenigen Wochen. Einer meiner Teilnehmer hat seinen ICE verpasst und er war total frustriert und musste jetzt einen Bummelzug nehmen. Und in diesem Bummelzug traf er jemanden, der hat neben ihm gesessen und jetzt aktuell verkauft er ihm gerade ein Haus. Und das hat in dem Gespräch damals begonnen. Dort haben sie sich kennengelernt und gesagt, ja, generell würde ich es gern verkaufen. Und genau das kauft er gerade. Und hätte er nicht im ICE gesessen, hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Was ist das Prinzip dahinter? Naja, in jeder vermeintlich negativen Situation stecken mindestens drei positive Aspekte. Erstens, was wir lernen. Zweitens, was wir vermeiden. Und drittens, was sich stattdessen ergibt. Aber jetzt kommt ein sehr interessanter Teil und jetzt hör bitte sehr aufmerksam zu. Warum sehen wir eigentlich automatisch zuerst das Negative? Die Antwort liegt in unserem Gehirn, genauer gesagt in unserem Negativity Bias, unserer negativen Voreingenommenheit. Evolutionsbiologisch macht das nämlich total Sinn. Unsere Vorfahren mussten sehr schnell auf Gefahren reagieren. Also wer den Säbelzahntiger übersah, der überlebte nicht lange genug, um seine Gene weiterzugeben. Der, der schnell war, der den gesehen hat, der Angst davor hatte, der schnell weggelaufen ist, der hat überlebt und konnte seine Gene weitergeben. Wohingegen, wer eine essbare Beere am Wegesrand übersehen hat, naja, der hat am nächsten Tag wahrscheinlich nochmal eine neue Chance, wieder eine Beere zu finden. Und Studien zeigen, negative Erfahrungen prägen sich 5-mal stärker in unser Gedächtnis ein als positive. Ein negatives Feedback wiegt schwerer als 5 positive. Ein kritischer Kommentar überschattet 10 Komplimente. Aber hier wird es interessant. Diese Voreingenommenheit können wir nämlich aktiv umprogrammieren. Neurologen nennen das neuronale Plastizität. Die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Denkmuster zu entwickeln. Und es gibt dazu ein faszinierendes Experiment der Harvard Business School. Die Teilnehmer sollten abends 3 negative und 3 positive Dinge des Tages aufschreiben, also in unterschiedlichen Gruppen. Und nach 30 Tagen zeigte sich die Gruppe, die mit den positiven Dingen anfing, berichtete von deutlich weniger Stress und besserer Problemlösungsfähigkeit. Deshalb funktionieren Dankbarkeitstagebücher übrigens auch so gut und ich hoffe sehr, du führst eins. Was bedeutet das jetzt für uns? Unser Negativity Bias ist normal, total. Er ist normal. Er war mal überlebenswichtig, aber heute hindert er uns oft an unserem Wachstum. Und das Gute, wir können ihn aktiv umprogrammieren. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, bei jeder schlechten Nachricht automatisch in eine bestimmte Haltung zu gehen. Das kennst du schon aus einer anderen Folge. Ich sage mir immer, es ist, wie es ist, denn es ist ja gerade passiert. Ja, es ist, wie es ist. Und meine Reaktion darauf bestimmt die Qualität meines Lebens. Das wäre jetzt nicht der richtige Satz für den Säbelzahntiger. Aber es ist höchst selten, dass hier in Bielefeld, wo ich gerade sitze, ein Säbelzahntiger vorbeikommt. Andere Raubtiere vielleicht auf 2 Beinen, aber sonst niemand. Also, es ist, wie es ist. Und meine Reaktion darauf bestimmt die Qualität meines Lebens. Und dann stelle ich mir 3 Fragen. Was lerne ich daraus? Welche größeren Probleme werden dadurch vermieden? Und welche neuen Möglichkeiten entstehen jetzt? Lass uns doch mal anschauen, wie du diese positive Perspektive systematisch trainieren kannst. Und ich nenne es mal jetzt liebevoll hier das Perspektiventraining und nenne dir jetzt mehrere Techniken. Es wäre super, wenn du es dir aufschreibst. Ansonsten hör die Folge gerne nochmal und mach dir Notizen. Technik 1, die 10-10-10-Methode. Also in jeder vermeintlich negativen Situation frag dich, wie wichtig wird das in 10 Minuten sein? Wie wichtig wird das in 10 Monaten sein und wie wichtig wird das in 10 Jahren sein? Beispiel dafür: Ein sehr, sehr wichtiges Meeting, für dich wichtig, wurde kurzfristig abgesagt. In 10 Minuten? Frustrierend. In 10 Monaten? Ach, vielleicht war die zusätzliche Vorbereitungszeit ja auch Gold wert. In 10 Jahren? Naja, wir wollen nicht ernsthaft darüber nachdenken, ob du dich da überhaupt noch dran erinnerst. Aber wenn, dann ist es eine lustige Anekdote. Technik 2. Das Nicht-Passiert-Protokoll. Und wie bei meiner Fluggeschichte, liste einfach auf, was alles nicht passiert ist, welche Risiken vermieden wurden, welche Chancen sich daraus ergeben haben. Technik 3. Der Perspektivenwechsel. Stell dir vor, ein guter Freund erzählt dir von genau dieser Situation. Welchen Rat würdest du ihm geben? Denn oft sind wir zu anderen viel wohlwollender als zu uns selbst. Und letzte Technik Nummer 4, das Erfolgsjournal. Führe ruhig ein Buch der gewonnenen Niederlagen. Welche scheinbaren Misserfolge haben sich dann als Glücksfall erwiesen? Was hast du daraus gelernt? Wie hat es dich weitergebracht? Eine Teilnehmerin von mir hat damit angefangen und nach einem Jahr festgestellt, 80% ihrer größten Erfolge entstanden aus vermeintlichen Rückschlägen. Im Business-Kontext ist diese Perspektive übrigens besonders wertvoll. Lass uns mal ein paar konkrete Szenarien dazu durchgehen. Szenario 1, ein Kunde kündigt. Erste Reaktion, Katastrophe. Kunde kündigt. Positive Perspektive. Naja, du hast eine Chance zur Analyse. Warum genau hat er gekündigt? Du kannst deine Kundenbindung optimieren. Du kannst neue Angebote entwickeln. Und oft kommen diese Kunden sogar verbessert zurück. Szenario 2. Ein Mitarbeiter kündigt. Erste Reaktion. Verlust, Katastrophe, Lücke. Positive Perspektive. Du hast eine Chance für eine Reorganisation. Du kannst neue Energie ins Team bringen. Du kannst Prozesse überdenken und es ist eine gute Gelegenheit, deinen Wissenstransfer zu systematisieren. Oder letztes Szenario Nummer 3, ein Projekt scheitert. Und erste Reaktion, ja, Versagen, ja, du bist gescheitert. Positive Perspektive, welche wertvollen Learnings kannst du mitnehmen? Du hast vielleicht einen frühen Fehler begangen, wenn das Projekt gescheitert ist, also einen geringen Schaden angerichtet. Du hast neue Innovationsmöglichkeiten und wenn du im Team arbeitest und die Stimmung hochhältst, dann wächst das Team an der Herausforderung. Die entscheidende Frage ist also nicht, was ist schiefgelaufen, sondern was können wir jetzt daraus machen? Denk wieder dran, es ist, wie es ist. Und die Qualität unseres Lebens hängt davon ab, wie wir jetzt diese Situation beurteilen. Vorhin habe ich es schöner formuliert. Ne? Ich scroll mal gerade zurück. Es ist, wie es ist. Und unsere Reaktion darauf bestimmt die Qualität unseres Lebens. Und jetzt, wenn du möchtest, lass uns doch mal zusammenfassen und einen konkreten Aktionsplan erstellen, wie du diese positive Perspektive in deinem Leben auch wirklich implementieren kannst. Und ich habe eine 21-Tage-Challenge zur Perspektiventransformation für dich. Schreib's auf. Woche 1, Bewusstsein schaffen. Tag 1 bis 3, führe das Nicht-Passiert-Protokoll für jede Herausforderung, die du hast. Tag 4 und 5, übe die 10-10-10-Methode bei allen negativen Ereignissen. Und Tag 6 bis 7, starte dein Buch der gewonnenen Niederlagen. Und jetzt kommt Woche 2, wir vertiefen die Perspektive ein bisschen. Tag 8 bis 10, bei jeder Herausforderung liste 3 positive Aspekte auf. Tag 11 bis 14, teile deine positiven Erkenntnisse mit anderen und führe ein Chancentagebuch. Und jetzt kommt Woche 3, die Automatisierung. Tag 5 bis 18, entwickle deine eigenen Reflexionsfragen. Nimm auch gerne meine. Es ist, wie es ist. Und deine Reaktion darauf bestimmt die Qualität deines Lebens. Und Tag 19 bis 21, etabliere ganz feste Perspektivenwechselroutinen. Also, 3 Schlüssel zum Erfolg. Erstens, mach's dir leicht. Starte mit kleinen Situationen. Zweitens, teile deine Erkenntnisse. Sie werden dadurch stärker. Und drittens, feiere wirklich deine kleinen Perspektiven-Siege. Und denke mal dran, wie meine Fluggeschichte zeigt, ist oft nicht das Ereignis selbst entscheidend, sondern unsere Perspektive darauf. Denn ich gebe dir jetzt noch meine persönliche Pointe aus dieser Geschichte. Denn du hast dich möglicherweise gefragt, was hat jetzt eigentlich Markus gemacht? Ist der Zug gefahren? Ist der Taxi gefahren? Was hat der denn gemacht? Ja, hier kommt mir zugute, dass ich ja ausschließlich Mietwagen fahre. Ich zahle also eine monatliche Rate an eine große Autoverleihfirma und habe europaweit immer Leihwagen zur Verfügung. Das heißt, ich habe ganz schnell umgebucht von Dortmund auf Düsseldorf und habe tatsächlich nicht erwartet, meine Autoklasse zu bekommen. Ich habe eine Garantie auf einen Mietwagen, das ist überhaupt kein Problem und vor allem in Düsseldorf nicht. Ja, das ist ja ein ganz großer Flughafen mit vielen Autoanbietern und Autos. Aber ich hätte jetzt vermutet, ja, es wird ein Golf, es wird ein Passat, was ja super Autos sind. Und damit werde ich dann nach Hause fahren. Ich habe sowieso nur 3 Tage, weil ich dann in meine Ayurveda-Kur nach Sri Lanka fliege. Und 10 Minuten, nachdem ich es geblockt, also umgebucht hatte, hat der Autoanbieter mir bereits ein Auto geblockt. Einen Volvo XC90, wo ich dachte, wow, okay, das ist nicht mein Lieblingsauto, aber grundsätzlich cool, großer SUV, mega, habe ich nicht gedacht. Und war schon mega dankbar und bin dann natürlich trotzdem mit meinem Koffer zum Schalter gegangen und habe das gemacht, was ich mit am besten kann, nämlich lieb gucken in Verbindung mit nett fragen. Und habe dann so gefragt, gibt es noch Optionen? Haben Sie vielleicht noch ein anderes Auto? Und sie guckt so und sagt so, oh ja, ein Q8 kann ich Ihnen auch geben. Ich so, Q8, that's a deal. Den hatte ich auch gerade auf Mallorca. Den nehme ich. Den habe ich viel lieber als einen Volvo. Komme dann mit dem Koffer ins Parkhaus und denke dann so, alter Schwede, nee, das wäre für den Volvo richtig gewesen, warte, neues Wort, Höllengerät, was da steht, der war also der ein riesen kühler Grill und der hatte so Hubbel, so Nupsis drauf, aber es war schon ein bisschen dunkel jetzt und da dachte ich nur so, wow, und dann sehe ich auf dem Kennzeichen hinten ein E, denke so, nein, haben die mir jetzt ein Elektroauto gegeben, aber egal, der wird voll sein, bis Bielefeld komme ich, also alles gut. Koffer rein, steige ein, lass den Motor anstelle fest. Nein, Hybrid, also er hat auch einen normalen Motor. Fahre los und denke auf der Autobahn, Hölle noch eins, was ist denn da für ein Motor drin? Ja, also der hing am Gas, das hat so einen Spaß gemacht, diese Rückfahrt. Ich war so happy, dass wir hinter dem Berufsverkehr schon hergefahren sind, der ja schon weg war. Und das Gerät war so easy, immer über 200, dass ich am nächsten Morgen erstmal geschaut habe, was das eigentlich genau da ist für ein Motor. Ja, und dann habe ich ein wunderschönes Auto mit annähernd 400 PS von der lieben Firma Sixt bekommen. Und bin total happy. Ich bin mir ganz sicher, in Dortmund hätte ich das nicht bekommen. Hätte ich auch ein schönes Auto bekommen, aber ich hätte nicht das Auto bekommen. Ich habe sehr viel Freude daran und freue mich jetzt auch morgen, wenn diese Folge erscheint, also wenn du es hörst heute, mit diesem wundervollen Auto nochmal von Bielefeld nach Hannover zu fahren, zum Flughafen, auch wieder schön über die Autobahn morgens, um dann in meinen Flieger nach Sri Lanka zu steigen. Also auch das einfach aus einem vermeintlichen Misserfolg, war es ja nicht wirklich, einem vermeintlichen schlechten Erlebnis, ist eine wunderbar tolle Sache geworden. Und ich bin genau 1 Stunde später zu Hause gewesen als ursprünglich geplant. Mein letzter Tipp aus so einer Erfahrung, mach einen Screenshot von den guten Momenten, die aus scheinbar schlechten Situationen entstanden sind. Ich habe auf jeden Fall ein Foto von dem Auto gemacht und sie sind eine Erinnerung daran, dass oft die größten Chancen als Probleme getarnt daherkommen. In diesem Fall vielleicht einer der schönsten Momente. Der Name unseres Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Und wenn du diese Folge jetzt mit einer Person teilst, dann hat auch sie die Option, heute einen glücklichen Tag zu erleben und du verdoppelst das Glück. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.